Save the Date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Isabella Alessa Bauer.
Die einen stecken tief in der Krise, die anderen erleben einen historischen Aufschwung. Und beide sind miteinander verflochten wie nie. Ich spreche hier von der Automobil- und der Rüstungsindustrie in Deutschland. Autobauer, Zulieferer schreiben Verluste, sie entlassen Angestellte, kämpfen nicht nur mit länger bekannten Herausforderungen, Stichwort Transformation, sondern auch mit aktuellen Problemen wie den Zöllen in den USA. Die Rüstungsbranche auf der anderen Seite erlebt einen Boom. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und die zunehmenden Provokationen gegenüber weiteren NATO-Staaten haben Regierung und Gesellschaft aufgeweckt. Die Nachfrage ist riesig und das Milliardenpaket unserer Bundesregierung tut jetzt sein Übriges. Inwieweit erleben wir gerade einen dauerhaften Shift? Ist die Rüstung die neue Autobranche? Und was bedeutet das für alle Beteiligten? Wer kann sich transformieren? Wessen Fertigung lässt sich vielleicht übertragen? Wer erhält die nötigen Finanzierungen? Wer landet aber auch in der Restrukturierung oder muss komplett aufgeben? Unter anderem um diese Fragen geht es heute. Und damit finally hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von What's Up Corporate Finance. Ich bin Isabella Alessa Bauer. Unser Thema ist Panzer statt Limousine, ist Rüstung die neue Schlüsselindustrie? Und ich freue mich, die verschiedenen Aspekte mit meinen Co-Gastgebern zu diskutieren. Sebastian Bergmann und Knut Seide sind hier von Würth Leasing. Sie sind Experten für Finanzierungslösungen rund um Industrieanlagen, Fahrzeuge und IT. Lieber Sebastian, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Schön, dass ich hier sein darf. Grüß dich.
Ja, und Knut, auch an dich. Schön, dass du es einrichten konntest.
Die Freude ist ganz meinerseits. Lieben Dank für die Einladung.
Und dann darf ich auch noch Florian Krapfel von Mutatis begrüßen, der sich dort unter anderem mit Industrieumbrüchen und strategischer Transformation beschäftigt. Lieber Florian, schön, dass du da bist.
Ja, servus. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
Lasst uns direkt ins Thema springen. Wir starten mit einem Blick auf die Ausgangslage. Sebastian, wie stark ist die Krise der deutschen Automobilindustrie wirklich?
Ja, ich habe natürlich eine verzerrte Wahrnehmung, da ich viele Unternehmen in der Krise und Umbruchsituation begleite. Es gibt nämlich zahlreiche sehr gute laufende Automobilzulieferer, die man an dieser Stelle einfach nicht vergessen darf. Und ebenso gibt es aber auch viele kriselnde Zulieferer. Mhm. Und das schon seit einigen Jahren. Und wir haben meines Erachtens nicht mit der Konjunkturdelle zu tun, die kurzfristiger Natur ist, sondern eher eine waschechten Strukturkrise, die längerfristiger Natur ist. Und insbesondere die Automobilbranche wird sich hierzulande viele Jahre weg von den Stückzahlen-Peaks entfernen. Das ist meine Meinung. Mhm. Also kurz gesagt, die Branche steht unter erheblichem Druck. Ja. Und wer es in den letzten Jahren versäumt hat, sich strategisch und technologisch breiter aufzustellen, hat es jetzt doppelt schwer. Aber das ist mir wichtig, es gibt auch positive Beispiele. Also Mittelständler, die sich frühzeitig in neue Geschäftsfelder investiert haben, in Digitalisierung und alternative Antriebstechnologien, haben sich in den Nische gut behaupten können. Und diese Unternehmen werden am Ende als Gewinner aus dieser Transformationsphase hervorgehen.
Jetzt wollen wir mal, auch wenn du sehr bemüht bist, die einzelnen positiven Beispiele zu nennen, möchte ich trotzdem noch mal kurz bei denen bleiben, die sich schwer tun. Knut, welche Hersteller und Zulieferer sind denn deiner Ansicht nach besonders gefährdet?
Das ist eine sehr gute Frage, Isabella. Ich möchte dafür ein bisschen ausholen. Es gibt aktuell mehrere große strukturelle Risiken für bestimmte Automobilzulieferer. Insbesondere durch die Transformation hin zur Elektromobilität, steigenden Kapitalkosten, geopolitische Risiken und dem technologischen Wandel auch innerhalb der Produktionsprozesse. Also Stichwort AI ist ja im Moment allgegenwärtig. Wie stark ein Hersteller, aber auch ein Zulieferer dabei gefährdet ist, hängt auch stark davon ab, wie anpassungsfähig er ist. Zulieferer, die bisher stark auf klassische Antriebe gesetzt haben, stehen vor hohen Investitionskosten, um auch irgendwie auf die elektrokompatiblen Produkte umzuschwenken. Gleichzeitig wächst aber auch die Konkurrenz durch asiatische Zulieferer, die in Schlüsseltechnologien wie zum Beispiel Batterien oder der Leistungselektronik einfach stark sind. Dazu kommt der Finanzierungsdruck, Die Finanzierungsbedingungen sind durch vorsichtige Kreditgeber und gestiegene Finanzierungskosten gerade für kleinere Zulieferer oder solche mit hoher Fremdkapitalquote aktuell enorm anspruchsvoll. Hinzu kommen die sinkenden Margen aufgrund des Preisdrucks seitens der OEM. Außerdem sind die Zulieferer und OEM zunehmend abhängig von den Materialien und Komponenten, die global beschafft werden müssen. Also zum Beispiel die Halbleiter. Der Konflikt um bestimmte Chiphersteller könnte die Produktion noch weiter gefährden. Beispiel Nexperia in den Niederlanden ist gerade aktuell allgegenwärtig. Zudem haben asiatische Zulieferer gegenüber den europäischen preislich schon immer Vorteile gehabt und haben technologisch enorm aufgeholt. Mir fehlt hier bei vielen europäischen und auch deutschen Zulieferern insbesondere langfristige Wachstumspläne, wann ihre aktuellen Kernbereiche weiter schrumpfen. Ich höre hier dann gerade von denen, die noch mit einer schwarzen Null oder einem geringen defizitären Ergebnis dastehen, dass sie doch eigentlich im Vergleich zum Wettbewerb richtig gut seien. Da muss man dann auch als Finanzierer, und das machen wir auch, öfter mal die Sichtweise nachschärfen. Denn ich nehme jetzt mal ruhig ein bisschen saloppes Beispiel, denn nur weil ich Torschützenkönig in der Regionalliga geworden bin, macht mich das nicht automatisch zum Nationalspieler. Und um zu deiner Eingangsfrage zurückzukommen, aus meiner Sicht sind aus den genannten Gründen besonders Tier 2 und Tier 3 Zulieferer besonders gefährdet, aufgrund der kleinen Größe und der begrenzten Kapitalstärke. Hersteller von klassischen ICE-Komponenten wie Auspuff, Einspritzsystem, Abgassystem und so weiter, sowie Zulieferer mit hoher Verschuldung. Insgesamt sind auch Hersteller und größere Zulieferer mit geringer Diversifikation, wie zum Beispiel fehlenden Investitionen in Software oder Leistungselektronik, Ladeinfrastruktur, alles, was das nicht geliefert wird, stark gefährdet. Wir merken ja hier bei großen OEM, VW, Daimler und so weiter, wie sie alle heißen, und auch bei den Zulieferern wie Bosch oder Conti den immensen Stellenabbau. Das hast du ja in deinen einleitenden Worten auch gesagt. Also eine Marktkonsolidierung ist hier nicht nur sehr wahrscheinlich, sie ist im vollen Gange.
Vielen Dank erstmal für die Einschätzung. Ich würde gerne, Florian, deine Perspektive dazu noch hören. Ihr fokussiert euch auf die Übernahme von KVs großer Unternehmen und, wenn ich das auf der Website richtig gelesen habe, von mittelständischen Unternehmen in Umbruchssituationen. Daher die ganz naheliegende Frage, wie erlebst du denn den Automobilsektor gerade? Würdest du sagen, Automotive ist in Deutschland noch ein Wachstumssektor oder kann man zugespitzt von der Abwicklungsindustrie sprechen?
Schwierige Frage. Ich würde sagen, der Automobilsektor ist nach wie vor im Umbruch und in der großen Transformation. Stichworte sind ja da die Elektromobilität, autonomes Fahren, vernetzte Fahrzeuge, KI-Integration, hat der Knut auch schon mal angesprochen. Das sind alles Themen, die die Transformation mehr oder weniger bestimmen. Ja, und dazu wird diese Transformation noch flankiert oder herausgefordert, auch noch durch Rückgang der Nachfrage nach europäischen Autos, speziell auch in China, was immer der Wachstumsmarkt war. Und andersrum ist es jetzt auch noch so, dass die chinesischen Player auch noch weltweit auf dem Markt drängen und auch eben in Europa. Stichwort hier ist BYD und NIO zum Beispiel. Mhm. Dazu kommt der Kostendruck, weil die europäischen Player immer noch dual fahren. Also sprich, sie machen immer noch den Verbrennermotor oder auch die Elektroplattform. Das ist kostenintensiv. Du hast Lieferkettenrisiken. Ja, Knut hat es vorhin erwähnt. Nexperia war da ein Beispiel für die Halbleiter, kritische Themen. Ja, und die Geopolitik kommt noch dazu. Ja, die Zölle von Trump sorgen für zusätzliche Kosten, aber auch für eine gewisse Unsicherheit. Ja, und das alles sorgt dafür, dass sich die Automobilindustrie und auch die Zulieferer speziell neu strategisch ausrichten müssen oder fokussierter ausrichten müssen als zuvor. Und auf die Frage, ob es ein Wachstumssektor ist, ich würde sagen, Automotive selber, also der reine Fahrzeugbau, der traditionell ist kein Wachstumssektor mehr. Das sind eher einzelne Geschäftsfelder da außen rum, wie zum Beispiel Software, Batterietechnologie oder auch Mobilitätsdienste. Ja, die erfahren noch ein gewisses Wachstum. Ansonsten würde ich sagen, wäre der Sektor jetzt kein Abwicklungsfall, ja, aber es ist schon ein Anpassungsmodus. Ja.
Ist es für euch denn noch spannend?
Für uns auf jeden Fall spannend. Speziell jetzt gerade die Situation, wie ich gerade beschrieben habe, dass sich der ganze Sektor im Umbruch befindet. Ja, wir selber, also ich würde sagen, wir lieben Automotive. Ja, das liegt bei uns in der DNA. Wir hatten mehrere Erfolge schon in der Transformation von Portfoliogesellschaften im Autobereich. Wir haben selber ein Automotive-Portfolio von 3 Milliarden. Ein signifikanter Teil unseres operativen Teams hat einen Automotive-Background. Genau, und mit dem Ansatz, sage ich mal, in dem Umfeld jetzt mit Zulieferern, die sich in Umbruchssituationen befinden, die teilweise sich auf ihr Kerngeschäft wieder fokussieren müssen und dann sich eben von Nicht-Kerngeschäft und Randbereichen trennen, das ist genau unser Sweet Spot, sage ich mal.
Lass uns da noch einen kleinen Moment bleiben. Du hattest jetzt mehrmals gesagt, Umbruch, Transformation. Wie gut gelingt das, beziehungsweise wo liegen da die Hemmnisse? Also ich denke jetzt an Aspekte wie Technik, Regulierung, vielleicht auch Mentalitätsgedanken, Aspekte, ja?
Ich würde sagen, bei allem, was du genannt hast. Also bei Technik ist ja immer die Frage, hatten Unternehmen das nötige Know-how, die nötigen technischen Voraussetzungen, um einen Umbruch darzustellen, ja, um eine Neupositionierung darzustellen. Ganz konkret im Automotive mehr oder weniger den Wandel, wenn ich vielleicht nur vorher verbrennerlastig operiert habe, ja, dass ich den Wandel hinbekomme Richtung Elektromobilität. Kriege ich das hin? Habe ich dazu die nötigen Fähigkeiten beim Know-how der Leute? Ja, können die das? Ja, kann das meine Mannschaft? Und habe ich auch die nötigen Maschinen? Und wenn nicht, ja, wie schnell oder wie teuer wäre so eine Transformation hinzubekommen? Welche Innovationen bräuchte ich vielleicht dafür, ja, um aus einem bestehenden Geschäft dorthin zu transformieren, ja, in dem Bereich Elektromobilität? Dazu kommen dann noch die hohen Kosten. Da ist man natürlich in Deutschland besonders geprägt beim Personal. Ja, du hast oft speziell die lang- und alteingesessenen Automobilzulieferer, die haben eine Personalstruktur, da hast du teilweise eine Betriebszugehörigkeit von mehr als 20 Jahren. Die sind entsprechend teuer. Ja, dazu kommt auch noch, flankiert wird es noch von Energiekosten in Deutschland, die jetzt auch nicht gerade die günstigsten sind im Wettbewerbsumfeld. Das sind so Themen bei den Kosten. Du hast Regulierung, du hast Bürokratie, du hast, sag ich mal, Auflagen, was Genehmigungen betrifft, was Lieferkettengesetz zum Beispiel oder auch Genehmigungsverfahren, die teilweise langwierig sind. Das ist alles ein Hemmnis, was es schwer macht, gegen Konkurrenz, speziell vielleicht aus Asien zu bestehen, bei denen das alles nicht so besteht. Und dann ist natürlich auch noch eine Frage der Mentalität. Ja, inwieweit ist man dafür bereit, im Kleinen, ja, beim Unternehmen, in der Mannschaft, ja, wie weit bin ich bereit, diese Transformation mitzugehen, wenn man jetzt vielleicht wirklich teilweise jahrzehntelang gewohnt war, dasselbe Geschäftsmodell zu fahren. Das hat ja gut funktioniert bis dato.
Ja.
Und das neu zu denken und die Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich lasse mich hier auf was Neues ein, das ist halt oft schwierig auch. Wir erleben das teilweise bei einzelnen Unternehmen, die wir übernehmen, die dann gewohnt waren, zum Beispiel jahrelang einem Konzern anzugehören und jetzt auf einmal ein eigenständiger Mittelständler sind. Ja, und da musst du auch die Transformation hinkriegen, allein für dich selber so zu denken, ja, und nicht mehr diese in Anführungszeiten Hängematte zu genießen, die du hattest in einem großen Konzern.
Also ich glaube, wenn ich euren Input zusammenfasse, man kann konstatieren, der ganze Automotive-Sektor ist auf jeden Fall unter Druck, unter Transformationsdruck. Diese nötige Transformation ist mit einigen Herausforderungen verbunden. Insgesamt kein wahnsinnig gutes Bild. Ganz anders, und das ist ja auch das, was ich eingangs gesagt habe, sieht es eben in der Rüstungsbranche aus. Sebastian, kannst du denn Unternehmen und Bereiche nennen, die bereits von Aufrüstungsausgaben profitieren?
Ja, da gibt's die klassischen Rüstungskonzerne wie Rheinmetall, Krauss-Maffei, Wegmann, die Defense und so weiter. In der ganz ersten Reihe, aber auch in der zweiten Reihe gibt es einige Mittelständler. Ja, besonders gefragt sind eigentlich Unternehmen so aus dem Maschinenbau, aus der Metallverarbeitung, Fahrzeugtechnik, würde ich so sagen. Da kann ich zum Beispiel sagen, wie MAN oder Daimler Truck, die vermehrt Militärfahrzeuge für die Bundeswehr, die Partnerländer bauen, genau der Renk, den Großgetrieben, für den Leopard-Panzer, ist stark ausgelastet, ja, genauso auch wie Hörtechnologie, die profitieren, weil sie Präzisionskomponenten, Sondergetriebe für militärische Anwendungen liefern, also da gibt's eine Menge. Aber auch eine Größenklasse darunter, da sind viele Betriebe, die Effekte, also Zulieferer von Metall- und Stahlteilen, die Produktionskapazitäten massiv ausbauen, das merken wir. Aber genau dort hat die Leasing mit einer deutlichen Zunahme von Finanzierungsanfragen für neue Maschinen, neue Fertigungslinien. Kurz gesagt, die Aufrüstung sorgt nicht nur bei den großen Rüstungskonzernen für volle Auftragsbücher, sondern treibt auch die industrielle Basis und Mittelstand an und damit dann indirekt auch die Nachfrage nach Finanzierung und Leasing. Das können wir schon feststellen.
Lass uns mal versuchen, beide Komponenten zu verbinden. Knut, habe ich denn als Automotive Player die Chance, durch gewisse Anpassungen vom Boom in der Rüstung zu profitieren? Also kann ich da in bestimmten Segmenten mein Geschäftsmodell so verändern, dass ich was vom Kuchen abbekomme?
Also grundsätzlich habe ich die Möglichkeit, als Automotive Player vom Rüstungsboom zu profitieren. Warum? Es gibt einige Schnittmengen zwischen Automotive Kernkompetenzen und militärischen Bedarfsmustern. Also beispielsweise hochzuverlässige Mechatronik, Sensorik, Radartechnik, ne, Fahrzeugplattformen, Produktion in großen Stückzahlen mit hohen Qualitätsstandards und so weiter. Besonders die großen Zulieferer mit Hightech-Kompetenzen werden hier natürlich profitieren können. Beispiel Hensoldt-nahe Lieferanten im Bereich Sensorik, wie die eben genannten Bosch, Conti oder Valeo, haben es da sicher leichter als die in zweiter Reihe und dritter Reihe. Aber trotzdem, wer jetzt schon irgendwie miteinander arbeitet im Bereich Radartechnik, Kamerasysteme, Steuergeräte, all das, was für Drohnenabwehr, Panzerfahrzeuge oder auch Überwachungssysteme genutzt werden kann, hat natürlich auch Vorteile. Aber auch Unternehmen, das sehen wir viel mit Bereichen Antrieb oder Powertrain-Spezialisten wie zum Beispiel Schaeffler oder ZF, können mit ihrer Technologie Getriebe und Achsensysteme auch für schwere gepanzerte Fahrzeuge herstellen oder auch Hybrid- und Elektroantriebe für Militärfahrzeuge entwickeln. Das wird sicherlich auch zukünftig hier ein Thema werden. Kleinere Zulieferer, die sich mit Karosserie, Sicherheit oder Spezialfahrzeugbau beschäftigen, haben genauso die Möglichkeit, sich hier zu positionieren, wie die Zulieferer, die sich bereits vielleicht jetzt schon mit Batterietechnik oder Energiespeisetechnologien auseinandersetzen. Die braucht man für Drohnen, Radarsysteme und so weiter. Auch die ganzen Ingenieurdienstleister, die aktuell Softwarelösungen und schon AI-Kenntnisse haben, haben Möglichkeiten, sich in dieser Branche zu positionieren. Der Bedarf ist groß. Die Mittel sind allein schon durch die Staatsausgaben ziemlich, ja, zumindest kurzfristig und mittelfristig gesichert. Wichtig ist aber auch zu erwähnen, jahrelang wollte keiner was mit der Rüstung zu tun haben. Das kommt mir oftmals zu kurz. Weder im Finanzierungsbereich, da schließe ich uns ja mit ein, als auch im Zulieferbereich, als auch die Öffentlichkeit guckt ja immer wieder skeptisch auf die Branche. Wie groß zum Beispiel war der Aufschrei, als Rheinmetall ein Sponsoring-Engagement bei Borussia Dortmund eingegangen ist. Und da hatten wir schon Krieg in Europa und eine belebende Diskussion über den immensen Nachholbedarf und Investitionsstau im Land. Auch die Kreditgeber in Europa waren lange noch destriktiv, wenn es um Finanzierung von Unternehmen mit Nähe zur Rüstungsindustrie ging. Da haben auch die Rüstungskonzerne, oder das haben die nicht vollständig vergessen, das kriege ich aus den Gesprächen auch regelmäßig mit, und verlassen sich natürlich zunächst auf bestehende Verbindungen aus den Bereichen, die sie schon kennen. Also die sie bis dato beliefert haben, haben hier definitiv Vorteile. Es sind also hier neben den erheblichen Kompetenzen, die ich gerade genannt habe, in den technischen Bereich und im Fertigungsbereich auch erhebliche vertriebliche Kompetenzen nun gefragt, um Aufträge aus diesem Bereich zu ergattern. Denn wer heute damit anfängt, ist schon ziemlich spät dran.
Du hattest jetzt gesagt, es herrschte auch höfliche Zurückhaltung bei den Finanzierern. Das hat sich inzwischen verändert, beziehungsweise wer finanziert denn jetzt solche Projekte?
Also natürlich hat sich das verändert. Ne? Wir mussten ja ein Stück weit für uns alle die neue Realität so ein bisschen anerkennen und zusehen, dass es hierbei auch nicht um Angriffswaffen in dem Sinne geht, sondern dass es einfach auch darum geht, die eigene Sicherheit ein Stück weit zu gewährleisten. Ich habe ja eben schon ein paar Zulieferer genannt, die aufgrund auch ihrer Größe immer schon so eine Nähe auch zur Rüstung hatten. Ne? Bosch, Conti, ZF, Valeo, Schaeffler, Voith, Varta, einfach auch mal zu nennen. Und da schließen sich natürlich dann hinten drum auch nochmal kleinere Zulieferer an, die vielleicht auch mit kleineren Verbindungen bisher oder Nischenprodukten jetzt natürlich einen immensen Vorteil haben. Und das sehen wir als Finanzierer dann natürlich auch gerne. Wenn da eh schon Verbindungen waren, dann werden jetzt diese Sparten systematisch aufgebaut. Wir gucken natürlich trotzdem genau drauf, für was wir hier Gelder bereitstellen. Uns ist es dabei wichtig, und ich glaube, mit uns meine ich den Großteil der Finanzierer, dass es nicht in irgendeiner Form in Angriffswaffen oder Artillerie in irgendeiner Form investiert wird, sondern dass es im Wesentlichen um die Fertigung geht von Rüstung, die im Endeffekt unser aller Dasein schützt.
Florian, an dich mal gefragt, sind solche Beteiligungen für euch interessant?
Du meinst Rüstungsbeteiligung?
Ja, oder Beteiligungen, die heute vielleicht noch in erster Linie Automotive sind und morgen vielleicht in erster Linie Rüstung?
Also grundsätzlich ja, aber ich glaube, man muss es schon differenziert betrachten, weil, also mir kommt es so vor, als wenn zur Zeit, wo Defense oder Rüstung draufsteht, das ist quasi ein Selbstläufer, ja, weil du hast den Rückenwind durch das Milliardenpaket und Gelder sind vorhanden und das läuft einfach. Aber so einfach ist es natürlich nicht, ja, und ich glaube, du musst zum einen, musst du die richtige Technologie oder Applikation, in die du da als Zulieferer lieferst, die musst du erkennen, also dass das Ganze, dass die Transformation zu dem, wo du hin willst, dass das auch Sinn macht in der Zukunft, dass diese Technologie auch nachgefragt wird, weil da gibt es ja auch immer diese Diskussion derzeit, was ist eigentlich das richtige Setup für eine moderne Armee, jetzt vor dem Hintergrund, was man aus der Ukraine so Erfahrungswerte hat, ja, Drohnen sind ein ganz großes Thema. Bei Panzern ist man mittlerweile so weit, dass man sagt, ja, das ist vielleicht zu einseitig gedacht. Ja, man muss vielleicht hier noch in andere Dimensionen denken. Von daher, das ist für mich immer die Frage. Und zum anderen auch eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, verfügt dieses Unternehmen grundsätzlich von seinem Know-how her und von der Technologie her, von dem Maschinenpark etc., hat es die Fähigkeiten, sich dorthin zu entwickeln? Und was ich dabei aber auch immer bedenken muss, und ich glaube, es ist auch nichts Neues, ja, in der Diskussion, dass ein Automobilzulieferer natürlich immer darauf ausgelegt war, in hohe Stückzahlen zu liefern, in super Qualität mehr oder weniger, ja. Und super Qualität ist auch im definitiv auch in der Rüstung gefragt. Aber die hohen Stückzahlen sind halt ein anderes Thema. Ob ich von der Serienfertigung auf, ich glaube, der Vertreter von Krauss-Maffei hat es neulich gesagt, sie liefern nur auf Bestellung, ja.
Ja.
Nicht wie ein Automobilzulieferer in Serie, der auch notfalls mal auf Halde, in Anführungszeichen, ja, produziert. Und das sind schon so Herausforderungen, ja. Für uns kommt natürlich auch noch dazu, dass es überhaupt diesen Verbesserungspotenzial, der Neupositionierung, dieses Element noch mit drin hat, ja. Für uns als operativer Investor.
Ich würde gern dieses Thema Finanzierung noch mal ein bisschen vertiefen und in die Runde gefragt, wie seht ihr denn heute die Finanzierung des klassischen Automobilsektors? Daran anschließend, wie unterscheidet sich die Rüstungsindustrie in Struktur und Finanzierung von Automotive und wie erlebt ihr den Zugang zu Kapital in den beiden Branchen? Jetzt habe ich niemanden konkret angesprochen, Freiwillige vor.
Ich würde gerne zumindest mal aus Objektsicht oder als Leasingunternehmen vielleicht nochmal ein, zwei Worte dazu verlieren, weil wir merken natürlich auch in unseren Kreditprozessen, wir sind Asset-Finanzierer, wir sind Asset-basiert und wir merken da aktuell schon einen Switch auch von den Kollegen, die Objekte einwerten und bewerten, weil die Marktnachfrage halt einfach transformiert. Objekte und Assets, die man halt früher für klassische Fertigungslinien brauchte, rund um den Automotive-Sektor, werden halt aktuell super wenig nachgefragt und verlieren im Zweitmarkt immens an Wert. Was für uns als Asset-Finanzierer vorne im Markt, Sebastian und mich, das natürlich dann immer anspruchsvoller macht, so eine Objekte in irgendeiner Form noch in ein gutes Vertragskonstrukt für den Kunden umzuwandeln. Wir merken halt auch hier, dass diese klassischen Maschinerien, die vielleicht mal gefragt waren, dass die halt aktuell so einen einfachen Nachfragerückstand haben und dass man schon genau darauf gucken muss, wohin sich hier auch die Preise entwickeln, sowohl im Neubrauch als auch im Gebrauchtmarkt insbesondere. Und wir schauen natürlich jetzt auch ganz klar drauf, wie nachhaltig ist das Geschäftsmodell allgemein. Ich hatte ja vorhin so ein paar Punkte angesprochen, wohin so eine Transformation gehen kann. Und da schauen wir zumindest als Leasing- und Asset-Finanzierer natürlich dann ganz genau hin, auch wie sich unsere möglichen Finanzierungsgüter hier entwickeln.
Sebastian.
Kann ich so bestätigen. Und grundsätzlich zu deiner Frage auch noch, dass wir finanzieren nach wie vor Automobilzulieferer und auch gerne. Wir finanzieren genauso aber auch gerne Rüstungsbetriebe oder deren Zulieferer. Also für uns ist das gleich. Natürlich ist eine Automobilindustrie ein Stück weit vom Wandel geprägter und schwieriger zu fassen, oder die Jahresabschlüsse sind in der Regel schlechter, aber die Assets sind ziemlich ähnlich. Also wenn ich irgendwelche Kunststoffkomponenten habe, wenn ich Metall- und Stahlkomponenten habe, dann sind es oftmals auch ähnliche Maschinentypen, die benötigt werden. Und deswegen haben wir viel Know-how aufgebaut über 31 Jahre und finanzieren die auch gerne weiterhin. Also beide Branchen sind für uns noch durchaus finanzierbar.
Sebastian, vielleicht nochmal kurz bei dir geblieben. Kannst du eine Einordnung treffen, auch zu den Finanzierern generell? Also wenn ich jetzt mal gucke, wer spielt denn welche Rolle, wo? Banken, Private Equity, Debt, gut, ihr als Leasings haben wir jetzt gerade besprochen, aber Banken und Investoren, hatte der Knut ja auch vorher gesagt, haben bei der Rüstung bisher jetzt nicht so ganz aktiv zugegriffen.
Ja, Banken sind da durchaus etwas zurückhaltender, das kann man so bestätigen. Wir kriegen viele Anfragen auch über Kooperationsbanken, weil dort einfach kein Interesse besteht, weil dort die Ratings zu schlecht ausgefallen sind, insbesondere auf die letzten Jahre hinweg. Es hat ja sehr vergangenheitsorientierte Ansatz bei den Banken und dadurch gibt's unter anderem natürlich auch Kooperationspartner aus Private Equity, aus Banken, mit denen man zusammenarbeiten kann. Und da sind wir schon gefragt.
Lass uns nochmal kurz bei euch als Leasinggesellschaft bleiben. Welche Rolle könnt ihr spielen, wenn es jetzt darum geht, beispielsweise Produktionsanlagen oder Umrüstungsvorhaben zu finanzieren, wenn ich einen Mittelständler als Kunden habe, der sich generell breiter aufstellen möchte? Seid ihr dazu bereit?
Ja, sind wir auf jeden Fall. Also, wir haben da kein Problem. Also, das Thema ist eher, es sind die Objekte, die dort angeschafft werden oder vielleicht über den Sell-and-Lease-Back finanziert werden sollen, irgendwie marktgängig. Also, das ist das einzige Thema, wenn wir eine schwache Bonität haben von einem Kunden, dann brauchen wir marktgängige, werthaltige Assets. Und wenn wir ein krisendes Unternehmen haben, mit einer Verbindung mit einer Sondermaschine, mit einer Montagelinie, die einfach sehr, sehr individuell ausgerichtet ist, auf dieses Produkt, auf diesen Auftraggeber vielleicht auch, dann tun wir uns schon schwer, die Kombination.
Ja, okay. Ich würde gerne nochmal auf den Aspekt eingehen, inwieweit möchte ich denn überhaupt in ein potenziell umstrittenes Geschäftsfeld einsteigen? Ich muss zugeben, dass wir redaktionsintern in Vorbereitung dieses Podcasts diskutiert haben, ob die Frage überhaupt noch gerechtfertigt ist in Anbetracht unserer aktuellen Situation. Ich habe dann gesagt, doch, das finde ich schon, weil es immer noch eine ethische Frage ist. Und es mag ja sicherlich auch Unterschiede geben zwischen Verteidigungs- und Angriffstechnologie. Aber Florian, vielleicht an dich mal als erstes gefragt, wie siehst du das ethisch?
Schwierige Frage, aber ich glaube, es ist immer die Frage des Kontextes, ja, wie du gerade gesagt hast, ja, in der jetzigen Zeit, ja, mit der Ukraine-Krise, die jetzt seit ein paar Jahren herrscht, mit anderen Konflikten, sage ich mal, ist es legitimer geworden, ja, in dem Bereich aktiv zu sein und auch wieder, das ganze Thema ist wieder salonfähiger geworden, ja. Ich finde es ein bisschen Haarspalterei zu unterscheiden zwischen, ist es jetzt Defense oder Offense-Technologie, weil wo fängt das eine an, wo hört das andere auf, ja. Und letztendlich, wir hatten ja mal die Steyr zum Beispiel, die hatten einen Hilfsmotor produziert beim Panzer zum Beispiel. Ja, ein Panzer ist ein, kann man zur Verteidigung nehmen oder zum Angriff, ja. Also das ist so, also ich glaube, die moralische Frage, die kann man sich in dem Feld immer stellen, aber ich glaube, im aktuellen Kontext ist man auf der moralisch eher legitimen Seite, würde ich sagen, zu sagen, man ist aktiv in Rüstung.
Knut, habt ihr da in irgendeiner Art und Weise eine Haltung zu?
Ethisch muss man da, glaube ich, auch ein Stück weit unterscheiden. Wir sind Finanzierer, wir haben A, ein Grundinteresse daran, dass die heimische Wirtschaft, dass es der gut geht, dass die robust ist und B natürlich auch, dass unser Land in irgendeiner Form alle Strukturen hat, um im Zweifel auch in einer ernsten Situation eingreifen zu können und unser Land verteidigen kann. Hier kommen natürlich im Moment viele, viele Sachen zusammen. Es gibt ein enormes Nachholpotenzial. Spannend, glaube ich, wird es auch für alle, wenn die geopolitische Lage sich mal entspannt und die Nationen vielleicht auch entsprechend aufgerüstet haben, dann wird man mal sehen, wie nachhaltig diese Themen dann weiterverfolgt werden. Es wurden ja nun politisch gewisse Investitionsgrößen genannt, die erstmal kurz- und mittelfristig auf jeden Fall entsprechendes Volumen in diesem Markt sichern werden. Aber langfristig wünsche ich mir, gerade als Privatperson, Ehemann und Vater, dass hier sicherlich wieder zumindest eine stagnierende Entwicklung stattfindet, weil das auch heißen würde, dass wir weniger Spannungen in der Welt haben. Ich würde den aktuellen Rüstungsboom, der Florian hat es vorhin ja auch gesagt, auch nicht jetzt als heiligen Gral beziffern, der den Unternehmen in diesem Bereich Wohlstand bis in alle Ewigkeit garantiert. Die aktuelle Zeit ist eine extreme Zeit, so würde ich sagen. Das befeuert sicherlich die Branche, aber wir haben ja auch in vielen extremen Zeiten auch extreme Aussagen immer wieder gehört, die dann am Ende des Tages vielleicht auch nicht hundertprozentig gestimmt haben. Und ich kann mich zum Beispiel auch noch an viele Ökonomen erinnern, die in der Pandemie Dinge für das zukünftige Leben in der Wirtschaft als Gesetz angesehen haben, sei es nachhaltige Branchengewinner wie auch Branchenverlierer oder auch Stichwort wie kurze Beschaffungswege. Wir werden nie mehr über See und über Flugzeug den Großteil unserer Materialien beschaffen, weil wir gesehen haben, wie kurz gewisse Lieferwege dann auch zusammenbrechen können. Vieles von dem ist ja heute schon wieder vergessen. Und ich bin mir schon sicher, dass am Ende des Tages man aktuell die ethische Frage so schwer das fällt, ein Stück weit nach hinten schieben muss und einfach erstmal für sich und auch fürs Land bewerten muss, wie kriegen wir das erstmal jetzt so weit hin, dass Strukturen stehen, dass wir für den Ernstfall auch in der Lage sind, zumindest uns hier in irgendeiner Form zu positionieren. Und das ist halt auch für uns als Finanzierer jetzt die Herausforderung zu sagen, Krieg findet keiner gut, um Gottes Willen. Wir würden alle es lieber sehen, wenn sich auf der Welt alle Menschen vertragen, aber auch wir sind jetzt in der Pflicht, den Mittelständlern, die ein Interesse daran haben, zu transformieren, die Investitionspotenzial haben, in irgendeiner Form zur Seite zu stehen und diese Transformation auch zu ermöglichen. Das ist Verpflichtung, finde ich, auch für uns Finanzierer, Banken, Private Equity und auch die Investoren.
Ich kann da vielleicht auch ergänzen, dass wir auch eher nicht die direkten Waffen finanzieren in der Regel. Dafür sind wir als Leasing jetzt auch zu klein. Meistens sind es ja nur Bauteile, Komponenten, irgendwelche schusssicheren Bodenbleche für Panzer, irgendwelche Luken, Abschussrampen für Raketen. Auch sowas ist natürlich dabei, ja. Aber wir finanzieren jetzt nicht die ganz großen Player, die OEMs daraus. Und dadurch, das ist für uns ein Thema gewesen, das haben wir schon vor mehreren Jahren freigegeben bekommen von der Gruppe. Und daher haben wir das auch schon die letzten Jahre finanzieren dürfen.
Glaubt ihr denn, und das würde ich jetzt gerne mal kurz vorziehen, weil Knut es auch in seiner Antwort schon angesprochen hatte, dass es ein dauerhaft zukunftsträchtiger Markt ist, die Rüstung? Oder ist das jetzt wirklich der aktuellen Weltlage geschuldet eine temporäre Geschichte? Und gehen wir mal davon aus, dass ihr es als zukunftsträchtig betrachtet. Welche volkswirtschaftliche Bedeutung hat denn dann so ein Wandel langfristig? Ich denke jetzt an Export, an Beschäftigung, an Innovation.
Also der Rüstungsbereich wird in den nächsten Jahren aus meiner Sicht deutlich wachsen. Allein die geplanten hohen Mittel der Bundesregierung sorgen schon dafür, dass die Branche stark wachsen muss und Aufträge erhält. Wir sehen oft, dass die Gelder zeitversetzt fließen. Ich habe auch bei einigen Zulieferern gemerkt, dass die Aufträge einfach das erwartet wurden, dass Produktionslinien aufgebaut wurden, neue Standorte aufgebaut wurden und dann einfach die Aufträge noch nicht kamen. Und da selbst jetzt 2, 3 Insolvenzen auch sehen müssen, leider in dem Umfeld, obwohl man meint, es wäre genug Geld da, genug Aufträge da. Ja, soweit wichtig ist halt, dass die Rüstungsbranche ist doch eine spezielle Sehen. Braucht jede Menge andere Herausforderungen. Also IT-Sicherheit spielt eine große Rolle, die räumliche Sicherung. Es müssen die Mitarbeiter geprüft werden. Es ist ziemlich viel an Aufwand dahinter. Das heißt, die klassischen Automobilzulieferer können ja auch nicht einfach jetzt switchen. Und die Rüstungskonzerne wollen in der Regel auch nicht so viele Lieferanten haben in dieser kritischen Infrastruktur, sondern wenige, die dann deutlich größer werden. So sehen wir das zumindest.
Mhm. Aber das würde dann ja auch bedeuten, dass Automotive weiterhin ein nicht zu ersetzender Baustein unserer Industrie bleiben muss.
Das ist so. Und das ist ja auch gut so, weil wir wollen ja alle auch irgendwie noch mobil bleiben und uns fortbewegen. Und dadurch, dass wir ein Land haben mit 80 Millionen Einwohnern und 600 Kilometer Spannweite allein in Deutschland oder teilweise bis zu 850 Kilometer, werden wir auch immer auf das Auto noch angewiesen sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht nur in Deutschland so ist, sondern weltweit auch weiterhin ein Thema ist. Und es wird nicht ganz ohne Automobilzulieferer funktionieren, zum Glück, weil das ist immer noch auch eine unserer Stärke hier in Deutschland, sei es die Ingenieurskunst, sei es aber auch die Qualität, die wir in dem Bereich liefern. Und Herr Krapfel hat es vorhin gesagt, Sebastian hat es gesagt, wir als Wirtleasing sind auch immer noch antizyklisch vielleicht der Marktmeinung gegenüber unterwegs und finanzieren diese Branchen sehr gerne. Wir müssen jetzt nur einfach vielleicht ein Stück weit gucken, dass wir die Branche so ein Stück weit in die richtige Richtung stupsen. Und neben der Transformation zur Elektromobilität hat einfach vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Diversität so ein bisschen mit reinbekommen. Ne? Ich glaube auch, dass dieses Rüstungsthema nie ganz aufhören wird. Dafür sind die Mittel, die da jetzt aktuell bereitgestellt werden, zu groß. Aber es ist sicherlich falsch anzunehmen, dass der Automotive-Sektor darunter in irgendeiner Form leidet, dass wir die gar nicht mehr brauchen. Also es wäre jetzt auch falsch, wenn alles von rechts nach links geht. Von Automotive versucht jetzt, ich mache jetzt nur noch Rüstung. Das wäre genauso verkehrt, wie wenn einer aber auch weiterhin auf seinem Standpunkt bleibt, ich mache Automotive nach alten Verbrennerkriterien. Das wird auch nicht mehr funktionieren. Also wir müssen da in irgendeiner Form versuchen, auch gerade als Deutschland und Europa uns zu positionieren und unsere guten Unternehmen, die wir haben, auch weiter zu stärken und hier in die richtige Richtung zu bewegen, weil sonst werden wir den globalen Zulieferkampf da mit Chinesen und anderen Wettbewerbern, die es da immer wieder gibt und die preislich andere Möglichkeiten haben, verlieren. Und es geht jetzt darum, auch unsere Position, glaube ich, mal wieder ein Stück weit zu stärken und die Sicht zu verändern.
Ich würde es aber auch unabhängig voneinander betrachten, ehrlich gesagt, weil ich glaube, diejenigen, die jetzt aus Automotive rüber transformieren in die Rüstung, die das wirklich angehen und das erfolgreich dann machen, die haben ja dann praktisch eine neue Berufung in dem Sinn. Ja, die sind raus aus dem Automotive, weil es dort einfach nicht mehr für sie lief. Ja, aber es gibt schon auch genügend Automotive-Supplier, die durchaus ihre Berechtigung haben, weil sie durch Innovationen, durch ihre Produkte auch in die Transformation mit reinliefern, in die Elektromobilität, ins autonome Fahren, in whatever. Ja, aber dort eben erfolgreich sind. Ja, noch auf den Punkt zurückzukommen mit der Rüstung, ja. Ich glaube auch, dass das auch ein differenziertes Bild ist wieder, ja, wie sich die entwickelt. Ja, du hast jetzt im Moment, klar, jetzt sind Milliarden vorhanden, ja, in dreistelligen Milliardenbeträge. Da gibt's erstmal einen Boom. Gleichzeitig hat die NATO vereinbart, dass er jeder 5% mittlerweile von seinem BIP zahlt und nicht nur 3. Das alles gibt natürlich einen Boost für das Geschäft. Aber auf der anderen Seite wird's dann irgendwann so sein, dass meines Erachtens die Arsenale irgendwann stehen. Dann hat Deutschland so viel Panzer, wie sie haben wollten, um verteidigungsfähig zu sein und keine Ahnung, so viel Drohnen in ihrem Kontingent, dass alles passt, ja. Und dann würde ich sagen, solange es dann keinen Krieg gibt oder einen Fall, in dem das zur Anwendung kommt und da einen Verschleiß gibt, gibt es höchstens nochmal in dem Bereich Munition, weil ich dich verschieße, wenn ich auch übe, ja, oder durch Wartung und etc. Da werde ich noch weiterhin investieren, aber ich glaube, dann wird halt irgendwann dieses Aufrüsten vorbei sein in den Dimensionen, wenn ich sage, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, ja, aber was halt noch weitergehen wird, und weil das ist noch eine andere Dimension, ist Cyberwarfare wahrscheinlich und auch im All, ja, dass ich dort letztendlich vielleicht als Europa auch mal dorthin kommen, wo jetzt USA ist, mit Elon Musk, mit dem Starlink, ja, dass wir davon auch unabhängig werden und sowas Eigenes haben. Und da, glaube ich, da haben wir noch einen langen Weg vor uns und da gibt es noch viel Entwicklung.
Und auch noch viel Potenzial dann zu investieren, ja, und umzurüsten und aufzurüsten. Genau. Ich würde gerne abschließend noch eine Frage stellen. Das klang jetzt mehrmals schon an. Der Staat beteiligt sich im Bereich der Rüstung sehr aktiv mit sehr viel Geld. Wie ist eure Einschätzung, sollte er auch in der Automobilindustrie eine Rolle übernehmen, um Transformationsfolgen abzumildern?
Ja.
Florian.
Ja. Also ich fand zum Beispiel damals den Zuschuss für die Elektromobilität, ja, der war eigentlich sinnvoll. Fand ich schade, dass der abgeschafft wurde. Ja, das fand ich ein gutes Mittel, um die Transformation dorthin auch zu bewegen, ja, und die Menschen mental da mitzunehmen. Ja. Ich bin allerdings nicht so der Fan davon, dass man wie so ein Bailout, ja, wie damals mit den Banken oder so, dass man da direkt Milliardenpakete schnürt und die Industrie insofern versucht zu retten. Ja, das finde ich übertrieben, ja. Aber durch solche Anreize, ja, theoretisch auch vielleicht Anreize steuerlicher Art noch zu schaffen, was angeht Richtung Forschung und Entwicklung, Innovation, das fände ich nochmal überlegenswert.
Ich glaube, vor allen Dingen, wenn der Staat hier eingreifen muss, ich bin kein Freund von großen Subventionsgeschenken, aber ich denke, wenn es Richtung Chancengleichheit geht, da wäre es mal schön, wenn es vielleicht das eine oder andere auch nochmal vom Staat geben würde. Wir wissen alle, dass Mitbewerber aus weit entfernten Ländern andere Möglichkeiten haben, was Energiekosten angeht, was Personalkosten angeht, was arbeitsrechtliche Themen angeht. Aktuell kämpfen die ja da halt nicht mit gleichen Mitteln. Und ich glaube, da ist vielleicht nochmal eine Möglichkeit in irgendeiner Form, durch Pakete, durch Anreize ein Stück weit was zu steuern. Da geht es meiner Meinung nach nicht darum, in irgendeiner Form Tote in irgendeiner Form noch lebendig irgendwie zu erhalten, sondern es geht wirklich darum, einfach vielleicht die Chancengleichheit ein Stück weit mehr zu ermöglichen und somit auch den eigenen Wirtschaftsstandort nochmal so ein Stück weit zu fördern und zu stärken. Da bin ich auch frohen Mutes, dass da im 26, da rechnen ja viele mit, vielleicht nochmal was in die richtige Richtung geht, sodass wir da auch weiterhin in der Lage sind, hier innerhalb Europas und vor allen Dingen innerhalb Deutschlands unsere Betriebe, die gut sind, auch ein Stück weit zu stützen und zu erhalten.
Ich finde auch direkte staatliche Übernahmen eher kritisch zu sehen, weil wir wissen ja, dass der Unternehmer in der Regel der bessere Partner ist im Wirtschaften. Management, Effizienz, Innovationskraft der privaten Unternehmen ist einfach, wie man oft sieht, besser, als wenn es in der staatlichen Hand ist. Und auch politische Einflussnahme, gerade in den aktuellen Zeiten, in den letzten Jahren, würde da auch nicht gut tun, glaube ich, bei vielen Betrieben. Deswegen sollte man die auch eher bei den Gesellschaften von Private Equity, von familiengeführten Leuten einfach halten, weil dort mehr Know-how ist, mehr Unternehmertum da ist. Das passt aus meiner Sicht deutlich besser.
Ich lasse es jetzt für den Moment so stehen, weil wir einfach auch in der Zeit schon so weit vorangeschritten sind. Ich glaube, wir haben uns ein Thema ausgesucht, was hochaktuell ist, ganz viele verschiedene Aspekte irgendwie vereint. Ich habe durch euch jetzt einen sehr, sehr guten Überblick erhalten und würde tatsächlich ganz gerne das eine oder andere noch vertiefen. Da limitiert uns jetzt die Zeit, aber ich glaube, man kann durchaus festhalten, gut, Automotive, ja, steht vor ganz, ganz massiven Herausforderungen und wird sich transformieren müssen. Vermutlich wird es auch den ein oder anderen Player geben, der da in der Rüstung vielleicht ein zweites Geschäftsfeld entdeckt. Und die Rüstung, glaube ich, das kann ich auch einhellig, wenn ich eure Antworten richtig interpretiert habe, sagen, ist auf jeden Fall erstmal ein Zukunftsmarkt. Und da gibt es verschiedene Bereiche, die sich lohnen, finanziert zu werden. Sponsert auch bei allen Finanzierern, die sich bisher vielleicht noch nicht so getraut haben in dieser Branche. Ich sage vielen Dank für diesen Überblick an euch alle und ganz speziell, Sebastian, danke dir erstmal für deinen Blick auf das Thema.
Vielen Dank auch dir. War ein toller Podcast. Vielen Dank.
Ja, und lieber Knut, natürlich auch an dich. Danke für die Einschätzungen, die du uns mitgeliefert hast.
Lieben Dank auch an dich für die tolle Moderation und lieben Dank an Sebastian und Florian für den Input und ja, lieben Dank für den Podcast. Hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, Florian, last but not least, danke dir. Vielen Dank für die Zeit und für deine Impulse und Beiträge.
Ja, ich habe zu danken. Hat wirklich Spaß gemacht. War super interessant.
Das freut mich sehr. Ja, und liebe Hörer, schön, dass ihr auch wieder dabei wart und natürlich sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com